Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie.
Hallo Christoph. Sag mal, was tust du eigentlich in puncto Nachhaltigkeit? Und jetzt komm mir bitte nicht wieder mit deinem Tesla.
Was ist denn falsch an dem Tesla? Ich fahre ein Elektroauto aus voller Begeisterung. Ich nehme lange Ladepausen auf mich. Ich liebe den Tesla. Ich liebe Elektroautos. Was ist jetzt daran falsch?
Daran ist natürlich gar nichts falsch, aber das wissen wahrscheinlich die meisten schon. Jedenfalls die uns schon
erwähnt. Habe ich das schon mal erwähnt?
Naja, ich wollte gerade sagen, die uns öfters zuhören, die wissen das wahrscheinlich. Das könnte daher kommen, dass du es ein oder zweimal erwähnt hast. Aber jetzt mal ehrlich, was machst du denn sonst noch so?
Ich beschäftige mich unter anderem mit diesem Thema und stelle mich der Frage immer wieder, das kommt in vielen Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern vor, tun wir eigentlich zu viel für Nachhaltigkeit? Über Jahre lang haben wir darüber diskutiert, dass wir zu wenig tun, aber jetzt merken wir, dass wir vielleicht an die Grenze der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft gekommen sind. 5 Jahre in Folge Stagnation. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir zu ehrgeizig versuchen, Klimaziele zu erreichen.
Und du hast gerade Unternehmen angesprochen, das ist tatsächlich ein sehr spannender Punkt und definitiv wird es immer wichtiger, dass auch Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit ja für sich einstehen, sich informieren und weiterentwickeln. Und wenn du jetzt mal an ein Unternehmen denkst, das es wirklich geschafft hat, seine CO2-Emissionen zu reduzieren und nachhaltig zu wirtschaften, fällt dir da eins ein?
Puh, es gibt viele Unternehmen, die in die richtige Richtung gehen und viele unterstützen auch den Energiewandel mit Effe und Überzeugung. Aber wenn man jetzt die Nachricht der letzten Tage sieht, dann muss man sich, glaube ich, schon nochmal kritisch die Frage stellen, ob wir den richtigen Kurs steuern. Stichwort Dunkelflaute, Stichwort Höchstpreise auf den Strombörsen für Megawattstunden Strom, Stichwort ganze Stahlwerke und Schmiedereien werden abgeschaltet, weil sie auf dem Spotmarkt sich nicht mehr mit Strom eindecken können, weil der Anteil erneuerbarer Energien, die ohne Zwischenspeicherung auf dem Markt zur Verfügung stehen, mittlerweile so hoch geworden ist, dass bei Dunkelflauten eben Stahlwerke nicht mehr operiert werden können und die grundlastfähigen Kraftwerke, Kohle, Atom abgeschaltet worden sind, vom Netz gegangen sind. Also wir befinden uns in einer energiepolitisch kritischen Situation, obwohl viele Unternehmen das eigentlich mit ganzem Herzen unterstützen, aber jetzt merken, irgendwo klemmt's.
Klar, es ist eine Frage der Energie, aber eben nicht nur. Es ist auch eine Frage des sich leisten Könnens und eine Frage des richtigen Ansatzes. Und wir sehen immer mehr, dass Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihre Geschäftsstrategien integrieren, langfristig nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch wirtschaftlich erfolgreicher sind. Und das ist eben kein Zufall.
Also eine komplizierte Lage, ohne Frage. Ein Paradigmenwechsel ist eingeleitet worden, aber wohin hat er uns geführt? Wie kommen wir zu mehr Umweltverträglichkeit und wie können wir verhindern, dass die Wirtschaft auf dem Weg dorthin zugrunde geht? Zumindest ein wachstumsschwaches Jahr auf das nächste folgt.
Genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben eine spannende Gästin, die uns zeigen kann, wie Unternehmen diesen Wandel mit Daten und Technologie vorantreiben können. Sie hilft Unternehmen nämlich, ihre Emissionen zu messen und nachhaltiger zu werden. Und das ist nicht nur gut fürs Klima, sondern eben auch für den Umsatz.
Genau, ein ganz spannendes Geschäftsmodell, das wir heute in diesem Gespräch vorstellen wollen, nämlich sehr datenbasiert, sehr empirisch. Es geht nicht um esoterisch Umwelt schützen wollen, sondern um ganz praktisch konkretes Handeln in der unternehmerischen Wirklichkeit und aber auch um die Frage, ob wir insgesamt auf dem richtigen Kurs sind. Also eine spannende Diskussion, die wir heute führen.
Genau, starten wir also in die Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Lyubomila Jordanova.
Lyubomila Jordanova ist die Gründerin und CEO von Plan A, einer innovativen Plattform, die Unternehmen hilft, ihre CO2-Emissionen zu messen, zu reduzieren und nachhaltig in ihre Geschäftsmodelle zu integrieren. Mit ihrem Engagement für den Umweltschutz und einer klaren Vision einer klimafreundlicheren Zukunft hat sie Plan A als Instrument entwickelt, um den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu beschleunigen. Bevor sie Plan A gründete, sammelte Lyubomila Erfahrungen in verschiedenen internationalen Unternehmen, entschied sich jedoch, ihre Fachkenntnisse für den Klimaschutz einzusetzen. Ihr Ansatz kombiniert den Einsatz von Technologie und datenbasierten Lösungen, um Unternehmen zu unterstützen, ihre Umweltziele effizient zu erreichen. Als führende Stimme in der Nachhaltigkeitsbewegung setzt sie sich leidenschaftlich dafür ein, die Geschäftswelt dazu zu ermutigen, Verantwortung für den Planeten zu übernehmen. Und wie leidenschaftlich sie beim Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist, das hören Sie und ihr jetzt.
Lyubomila, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
Danke sehr für die Einladung.
Lyubomila, du hast Plan A, Plan A, wie sagt man eigentlich, Plan A oder Plan A?
Beides geht, also es ist egal.
Okay, du hast Plan A mit dem Ziel gegründet, Unternehmen bei der Bekämpfung des Klimawandels zu unterstützen. Um die Frage, in welchem Grad Unternehmen sich umstellen müssen, in welcher Geschwindigkeit, gibt es einen heftigen politischen Streit, gerade in Deutschland. Die einen meinen, das geht alles viel zu langsam. Der Klimawandel lässt uns keine Zeit. Oberste Priorität, Top 5 der Prioritätenliste. Und deswegen tun wir noch viel zu wenig. Und die anderen sagen, wir können uns das gar nicht leisten, noch mehr zu tun, so wünschenswert wie es wäre. Wir können die Wirtschaft nicht ruinieren bei dem Versuch, sie ad hoc auf Kante sozusagen ganz schnell umzubauen. Welche Meinung vertrittst du? Was ist die richtige Geschwindigkeit für den Einsatz von Unternehmen bei der Bekämpfung des Klimawandels?
Meiner Meinung nach gibt es eigentlich gar keine schnelle oder langsame Geschwindigkeit, sondern es ist sehr wichtig, die Details von den wissenschaftlichen Erkenntnissen über Klimawandel zu verstehen und dann alle diese Fakten als Teil von Entscheidungen in Unternehmen zu machen. Klimawandel ist nicht ein Thema, das allein sitzt. Wir müssen alle diese KPIs zusammen analysieren. Nur dann können wir wirklich verstehen, sind wir eigentlich erfolgreich als Wirtschaft? Sind wir eigentlich gesund, metaphorisch sozusagen? Und was wir sehen mit Plan A, wir arbeiten mit mehr als 1500 Unternehmen. Die Geschwindigkeit ist definitiv da, aber die Unternehmen sind nicht alle vorbereitet, um für diese Zukunft wirklich Entscheidungen zu treffen.
Wie beurteilst du denn aufgrund der Daten 1500 Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, den gegenwärtigen Erfolg? Wenn du eine Schulnote vergeben müsstest, welche Note könnte man vergeben für den gegenwärtigen Erfolg?
Ich kann sehr viele verschiedene Beispiele geben. Wir arbeiten mit Konzernen wie BMW, die sind Kunden seit 4 Jahren. Bei denen jeden Monat sammeln wir mehr als 3 Millionen Daten. Also bei Kunden wie KFC geht es um 20 Millionen Daten pro Monat. Und diese Details geben uns die Möglichkeit, sehr tief die Situation, das Status quo von der Firma zu verstehen und dann Entscheidungen zu machen oder zu empfehlen, wie nicht nur die Nachhaltigkeitssituation in der Firma zu verbessern, sondern die wirtschaftliche Situation oder wie wir in Plan A sagen, ROI von Nachhaltigkeit. Also was ist wirklich dieser finanzielle Vorteil von Nachhaltigkeit? Einige Firmen sind vorbereitet, um so viele Daten zu teilen, zu analysieren. Andere haben keine Ahnung, was es wirklich bedeutet, über Nachhaltigkeit wie Corporate Social Responsibility zu sprechen. Und das ist eine qualitative Analyse noch. Und ja, wir helfen eigentlich, um sicherzumachen, dass mehr Firmen wie KFC und BMW vorbereitet sind, anstatt vielleicht wie anderen.
Magst du vielleicht mal, damit man sich das plastisch vorstellen kann, beschreiben, welche Daten das zum Beispiel bei KFC sind? Kentucky Fried Chicken kennt jeder, zumindest vom Sehen, vielleicht auch vom Essen. Was genau für Daten werden dort erhoben und wie wertet man die am besten aus?
Bei KFC ist es sehr interessant, weil die haben bei uns vor 2-3 Jahren, die sind gekommen um mit der Frage, also wir arbeiten mit sehr vielen Berater und das Thema ist sehr wichtig für uns. Wir wollen das internalisieren, also wir wollen das allein managieren, ohne also externe Ressourcen und Experten zu bringen. Und die hatten schon sehr viel Arbeit gemacht, also die hatten schon sehr viele Daten gesammelt, aber das war in gar keine Plattform, das war wirklich Spreadsheets, also wirklich Daten, die in verschiedene also Dokumenten oder in verschiedene Files bleibten. Wir haben wieder das Status quo analysiert, wir haben verstanden, was für Daten die hatten und haben gesehen, dass wir konnten sehr gut anfangen und bis heute analysieren wir mehr als 4.500 Produkten von KFC. Das bedeutet Burgers, Fries, also alle diese typische berühmte Produkte von KFC. Mhm. Was das bedeutet, ist, dass es gibt immer Daten, mit denen eine Firma anfangen kann. Einige Firmen, die schon ein bisschen an dem Thema gearbeitet haben, können schon eine Analyse vorbereiten. Aber mit der Digitalisierungsmöglichkeit gibt's weitere Vorteile, um sicher zu machen, dass man tiefer in die Analyse geht und bessere Entscheidungen für die Zukunft von der Firma trifft.
Kannst du vielleicht ein Beispiel geben? Also welche Daten haben zum Beispiel zu welcher Entscheidung geführt? Was kann man besser machen, wenn man Fries und Burger macht und frittierte Hühnchen? Wie kann man an welchem Punkt den CO2-Ausstoß verringern?
Ja, vielleicht nicht alle von den Listeners wissen, was wirklich Emissions- und ESG-Analyse bedeutet. Vielleicht erkläre ich in zwei Sätze.
Ja, bitte.
Es gibt sehr viele neue Gesetze und das ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Europäischen Union. Seit 2018 haben wir etwa 200 neue Gesetze gesehen und die meisten sind jetzt wahr und die beeinflussen sehr viele von den Entscheidungen in großen Konzernen. Diese Gesetze erwarten von Firmen entweder ein Report, also einen Bericht jährlich vorbereiten oder geht es wie zum Beispiel bei den CSRD, das ist ein Gesetz von der Europäischen Union, um nicht nur Analyse zu machen, sondern einen Plan für die Zukunft vorzustellen. Also das bedeutet wirklich tiefer zu erklären, was mache ich jetzt? Also wie vorbereite ich mich und meine Lieferanten zum Beispiel? Das Beispiel von KFC ist sehr interessant. Die sind eine Firma aus Amerika und die müssen natürlich diese Gesetze verstehen, weil sie haben sehr viele Aktivitäten in der Europäischen Union. Und die arbeiten mit uns seit einigen Jahren und die wollten wirklich alles digitalisieren, um sicher zu machen, dass die diese Berichte schnell vorbereiten können. Und jetzt geht es um sehr viele verschiedene Entscheidungen, die sie jeden Monat oder jeden Quartal treffen. Zuerst geht es um low-hanging fruit, wie wir sagen. Also das bedeutet, nach der Analyse von den Daten, das sind Daten über Energieverbrauch, über Logistik, Transport, Produkten, Materialien, also Verpackung. Alle diese Daten können sehr gut zeigen. Also wir haben schon einige Projekte, die gut gehen, aber wir können weitere Verbesserungen implementieren mit zum Beispiel bessere Verpackung. Die drei Schritte, die wir normalerweise mit Firmen nehmen nach der Analyse, ist zuerst Low-Hanging Fruit, also dass diese schnellere zu implementieren Möglichkeiten. Man kann Beispiele wie Energieverbrauch, Verringerung oder Verbesserung von der Verpackung nehmen. Der zweite Schritt ist ein bisschen tiefer bei den Lieferanten. Also das ist wirklich Scope 3. Da sind diese Firmen, mit denen der Konzern arbeitet. Bei denen kann man sehr viele verschiedene Beispiele geben. Wir arbeiten mit sehr vielen Modefirmen zum Beispiel und dort geht es um Textilien, geht es um wirklich Veränderung von den Verbrauch von verschiedenen Logistikpartner oder geht es um verschiedene Investitionen. Und da sind vielleicht einige von den Möglichkeiten. Und der dritte Schritt, und das ist ein bisschen komplexer, es geht um wirkliche Transformation von der Firma. Das ist wirklich, wie kann die Firma mehr Geld, aber mit neuen Geschäftsmodellen machen und was sind die besten Partner, was sind die besten also Mitmacher auch von der Industrie, die bei einer solchen Agenda helfen können. Und wir haben von diesen 1.500 Kunden verschiedene Beispiele. Also einige sind wirklich weit weg. BMW ist ein Beispiel, der schon bei Schritt 3 ist. Aber es gibt einige Firmen, die noch am Anfang sind. Die wollen nur die Analyse machen, einen Bericht vorbereiten und nur danach vielleicht ein bisschen später über Veränderungen und Verbesserungen für Dekarbonisierung sich entscheiden.
Vielen Dank, das hat geholfen. Du bist sehr aktiv auf LinkedIn und hast dort eine sehr beachtliche Zahl von Followerinnen und Followern, über 150.000. Offenbar gibst du dir dabei viel Mühe, das ist ja nicht leicht, das aufzubauen. Welche Erfahrungen hast du mit diesem Personal Branding gemacht und wie hast du das erreicht?
Lustigerweise habe ich mich gar keine Mühe gemacht und ich habe keine professionelle Hilfe erhalten.
Tatsächlich?
Ja, wir haben keine Berater oder es gibt keine Leute, die in Planer mein LinkedIn managieren, sondern geht's wirklich um ein Netzwerk, eine Gemeinschaft, also weiterzubilden und wirklich weiterzuentwickeln. Ich habe vor 5-7 Jahren oder so angefangen, ein bisschen auf LinkedIn zu posten. Und die ganze Idee war, ich arbeite mit dem Thema, also ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel. Und ich muss einige von diesen komplexen Konzepten besser erklären, um sicher zu machen, dass die Leute, die mich kennen, vielleicht ein bisschen besser verstehen, was ich eigentlich mache. Mhm. Das war der Anfang, aber schon 2 Jahre oder so später habe ich einen Anruf von LinkedIn erhalten. Die haben gesagt, also dein Content macht sehr viel Sinn. Es gibt sehr viele Leute, die ein bisschen mehr darüber verstehen wollen. Ja. Und wir haben uns entschieden, du wirst jetzt ein Top Voice Title erhalten. Und ja, das war der Anfang. Aber seitdem bin ich sehr fleißig. Also, und nicht seitdem, sondern die Jahren davor. Und ich mache immer sicher, dass alles, was wir erklären, ist tief analysiert und die Recherche ist auf wissenschaftliche Daten basiert, um sicher zu machen, dass Leute das als Referenz benutzen können.
Mhm. Wie viele Stunden verwendest du da persönlich drauf, ungefähr pro Woche, geschätzt?
Es ist ein bisschen unterschiedlich, weil meine Woche ist sehr beschäftigt und ich muss sicher machen, dass mein Fokus bleibt auf Planer, auf unsere Kunden. Deshalb geht es wirklich um Recherche, das normalerweise am Wochenende passiert. Das gibt mir die Möglichkeiten, über verschiedene Themen sehr viel zu lernen. Ich bin ein bisschen geeky, also ich habe sehr viele verschiedene Hobbys, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und das hilft mir, tiefer in den Thema zu gehen. Und am Wochenende finde ich sehr viele interessante Content-Pieces und die sind normalerweise Teil von, was man in der nächsten Woche lesen kann.
Mhm. Wenn du sagst selber, dass du geeky bist, was Nachhaltigkeit angeht, kannst du ein Beispiel nennen? Also
ja.
Welches?
Ja, es gibt so viele. Also die Geschichte von Planer, ich erzähle das immer, hat 2016 mit einem Strand in Marokko angefangen. Ich habe sehr viel Müll gesammelt und seitdem finde ich das Thema Waste Management sehr interessant. Das ist gar nicht sexy, also es ist vielleicht nicht so lustig, Zeit mit dem Thema zu verbringen, aber meiner Meinung nach gibt es sehr viele Möglichkeiten für Innovation bei Waste Management und ich lerne sehr viel. Wenn es um Hobbys geht, also ich habe jetzt sehr viel, sehr viele Freunde, die etwas mit Upcycling oder mit Repurposing zu tun haben. Also die haben Startups und ich helfe ganz viele von denen mit ihren Geschäftsmodellen. Das vielleicht für den Listeners, es klingt wie mehr Arbeit, aber für mich ist es sehr interessant, wieder bei anderen Firmen auch am Wochenende oder in meiner freien Zeit zu helfen. Ich habe sehr viel interessante, wie ein bisschen New Age, Antik zu Hause entwickelt. Also ich habe sehr viele interessante Inventions von den letzten 70 Jahren oder so gesammelt, und ich finde die auf verschiedene Märkte, aber auch online. Es geht nicht um Kleider, sondern wirklich Produkte, die man vor 40 oder 50 Jahren benutzte. Das sind drei Beispiele, die vielleicht für jemand interessant sein können.
Man merkt, du brennst für dein Thema, du brennst für auch andere Themen. Vielleicht eine abschließende Frage, wenn du anderen Menschen, du sagst ja, dass du auch mit jüngeren Unternehmen, mit Startups zusammenarbeitest, dabei helfen möchtest, in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen zu werden, auch um auf das Produkt, aber vor allen Dingen auf das eigene Thema aufmerksam zu machen. Was würdest du ihnen raten? Du hast jetzt Glück gehabt mit LinkedIn, du bist von LinkedIn entdeckt worden, zur Top Voice gemacht worden, promotet worden, plus du machst das auch mit einiger Leidenschaft. Aber was würdest du Leuten, die neu anfangen, damit raten, um sich und die Unternehmen bekannter zu machen?
Sei treu. Meiner Meinung nach gibt es in unserer Industrie sehr viele Leute, die da sind, nur meine Karriere zu machen, ohne zu verstehen, dass wenn es um Startups, wenn es um Entrepreneurship geht, ist es nicht möglich, um 9 anzufangen und dann um 5 fertig zu sein. Es geht wirklich um diese Idee, dass man sich tiefer in dem Thema entwickelt, dass man ein Netzwerk dafür auch aufbaut, und man muss immer sicher machen, dass diese geeky Seite man versteht, und dort versteckt sich nicht nur Leidenschaft, sondern meiner Meinung nach der Erfolg.
Das ist eine gute Zusammenfassung, Lubo Miller, weil die Geekiness von heute ist eben der Markt von morgen auch, nicht? Das, was heute sozusagen an den Rändern liegt, wo keiner so genau drauf achtet, was noch nicht so richtig in der breiten Wirklichkeit angekommen ist, das kann ein riesiger Markt in der Zukunft sein. Und oft sind es ja gerade die Geeks, die Innovationen vorantreiben. Würdest du das auch sagen?
Ja, ja. Ich bin ganz einverstanden, und ich hoffe, dass mehr Leute diese geeky Seite in sich allein analysieren, weil wir haben sehr viele Herausforderungen und Probleme, die wir lösen müssen. Es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, Klimawandel, sondern wirklich eine Gesellschaft, die Veränderung braucht. Und meiner Meinung nach, alle von uns haben die Möglichkeit, Teil von diesem Prozess zu sein.
Ganz herzlichen Dank, Lubo Miller. Ich wünsche, man kann sich sozusagen ein Buch vorstellen, das du schreibst, The Theory and Practice of Geekiness.
Ja, vielleicht können wir weiter darüber sprechen. Eine gute Idee.
Ja, sehr gut. Lubo Miller, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, und dir und Plan A weiter viel Erfolg und deinen vielen Hobbys sowieso. Vielen Dank.
Danke sehr, Christoph.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Lubo Miller hat immer wieder betont, dass es bei der Bekämpfung des Klimawandels nicht nur um Schnelligkeit geht, sondern um die Qualität der Entscheidungen, die Unternehmen treffen. Die Geschwindigkeit sollte dabei aber nicht nur von politischen Debatten abhängen, sondern davon, wie tief das Verständnis der Unternehmen für die wissenschaftlichen Fakten des Klimawandels sind. Und Unternehmen, die diese Erkenntnisse verinnerlichen, können nicht nur ihre Klimastrategien schneller umsetzen, sondern auch langfristig erfolgreicher sein, weil sie proaktiv an der Lösung von globalen Problemen mitwirken können. Und wenn wir an Nachhaltigkeit denken, dann wird das oft als Kostenfaktor wahrgenommen, weil man eben etwas erbringen muss, um nachhaltig zu sein. Und das kostet nun mal. Aber wenn wir Lubo Miller folgen, dann bringt eine nachhaltigere Geschäftsstrategie auch finanzielle Vorteile mit sich. Also der Return on Investment von Nachhaltigkeit zeigt, dass Unternehmen durch umweltfreundliche Praktiken nicht nur zur Rettung des Planeten beitragen, sondern auch wirtschaftlich profitieren können. Etwa durch Einsparung bei Energie, effizientere Produktionsprozesse oder eine stärkere Kundenbindung. Diese Perspektive verändert dann den Blick auf Nachhaltigkeit, und Nachhaltigkeit wird nicht mehr als ein Opfer, das man erbringt, verstanden, sondern mehr als Chance gesehen.
Ja, und ich nehme 3 Punkte mit. Erstens, Digitalisierung ist in diesem Fall wirklich Big Data. Es geht darum, ganz viele Daten zu erfassen und in Realtime auszuwerten. Siehe das Beispiel mit Kentucky Fried Chicken, ein Unternehmen, wie ein Weltkonzern besteht aus tausenden, abertausenden Millionen Datenpunkten, die, wenn man sie vernünftig auswertet und versteht, dazu beitragen können, dass der Klimaschutz vorangetrieben wird. Also Big Data kann zu Klimaschutz beitragen und Klimaschutz geht oft nur mit wirklich massiver Datenerhebung an den Ursprungsfällen mit tausenden, abertausenden, hunderttausenden von Sensoren. Mein zweiter Punkt, man kann ein Unternehmen, das zeigt das Beispiel Plan A, erfolgreich dadurch machen, unter anderem, dass man es in den sozialen Medien platziert. Also immer wieder auf LinkedIn davon spricht, auf LinkedIn Kunden und Gemeinschaft gewinnt. Das ist also nicht nur Hobbybeschäftigung, das ist nicht nur so gut für die eigene Eitelkeit oder für das eigene Ego, sondern es kann tatsächlich zum geschäftlichen Erfolg beitragen. Und der dritte Punkt, der hat mit Lubomillas Produktion auf LinkedIn zu tun. Ganz interessant, wie sie das macht. Sie ist relativ regelmäßig dort unterwegs. Sie bemüht sich immer, die neuesten Daten, Fakten und Studien hervorzubringen. Sie arbeitet faktenbasiert, sie arbeitet durchdacht. Sie ist also nicht diejenige, die LinkedIn-gefällige oberflächliche Themen und Thesen in die Welt setzt, sondern die Studien in die Öffentlichkeit bringt, sich tief mit Themen beschäftigt, eigenständige Thesen entwickelt, also in die Tiefe geht und nicht nur im Seichten bleibt. Und das wird belohnt, gerade auf einer Plattform wie LinkedIn. Mit über, ich glaube, 150.000 Followerinnen und Followern hat sie ein beachtliches Publikum aufgebaut, das ihre Qualität zu schätzen weiß. Also Qualität lohnt sich. Content is King und wer sich tief mit Themen beschäftigt, der ist zumindest bei LinkedIn, ob das für andere Plattformen gilt, das sei dahingestellt, aber zumindest bei LinkedIn gut aufgehoben. Und das war's auch schon für diese Woche.
Ja, genau, es ist das Ende dieser Folge und tatsächlich auch die letzte Folge für dieses Jahr. Wir wünschen euch schon mal frohe Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir wünschen euch allen und Ihnen allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Das Jahr 2024, das war wirklich anstrengend und eins ist jetzt sicher, das Jahr 2025, das wird besser. Wir sind im nächsten Jahr für euch und Sie wieder da.
Um genau zu sein, am 7.1., also wie immer dienstags um 5.55 Uhr, da kommen wir zurück.
Genau, es bricht jetzt also eine High-Podcast-freie Zeit an. Wir wissen, das wird schwer. Versuchen Sie und versucht ihr es mit den Weihnachtsbäumen und den Weihnachtsgeschenken irgendwie halbwegs hinter euch zu kriegen. Und am 7.1., 7. Januar geht's wieder los. 5.55 Uhr. Frohe Weihnachten und bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr. Frohe Weihnachten. Tschüss.
Tschüss.
Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.